Ich begrüße Sie recht herzlich hier heute an diesem Vormittag in der Lebenshilfe. Mein Name ist Anjuta Engert. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Von der guten Hoffnung zum Lebensrisiko Schwangerschaft im 21. Jahrhundert. Ja, dazu kann man viel sagen. Ich möchte Sie erst einmal kurz mit einem ganz bekannten Titel entführen in eine Welt, die jung und alt gleichermaßen in den Bann nehmen kann, denn alle guten Märchen, die beginnen doch bekanntlich so. Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit eine Frau, die ihr erstes Kind erwartete. Sie war voller guter Hoffnung über dieses lang ersehnte Ereignis und freute sich mit ihrem Mann über das winzig kleine Kind, das in ihrem Bauch heranwuchs. Denn das Baby, das sie beide erwarteten, war schließlich Ausdruck ihrer Liebe, ja sogar das wunderbare Zeichen menschgewordener Liebe. Frucht ihrer gemeinsamen Liebe. Sie freuten sich also darauf, eine große Familie zu gründen. Sie konnten es kaum erwarten, dieses winzig kleine Baby selber in den Armen zu halten, das Wunderwerk der Schöpfung zu bestaunen, ihr eigenes Kind mit aller Liebe und Fürsorge zu beschenken und dabei selbst beschenkt zu werden. Doch dann kam alles anders. Der Mann im weißen Kittel klärte die Frau darüber auf, mit was für Risiken eine Schwangerschaft behaftet sei und dass sie alle möglichen Untersuchungen über sich ergehen lassen müsse, denn das könne sich schließlich keiner leisten, ein krankes oder etwa behindertes Kind heute auf die Welt zu bringen. Traurig und entmutigt ging die Frau nach Hause. Unterwegs traf sie auf eine Bekannte, die ihr sagte, dass sie das ungeborene Kind dringend in einer Kita anmelden müsse, damit sie 6 Wochen nach der Geburt wieder ungestört arbeiten gehen könne. Das würden schließlich alle so machen und sie wolle doch nicht alleine zu Hause rumsitzen und verblöden. Das Kind wäre doch bei der professionellen Kita-Betreuung viel besser aufgehoben und gefördert als bei ihr, der frustrierten Mutter. Der Arbeitgeber drängte sie schließlich auch, ihm schnellstens mitzuteilen, ob sie 6 Wochen nach der Geburt wieder voll einsteigen würde, andernfalls könne er ihren Arbeitsplatz nicht garantieren. Die Frau dachte über all das nach. Mit ihrem Mann kam sie zu dem Entschluss, dass sie ihren Kindern eine bessere Zukunft mitgeben wollten, ein echtes Zuhause. Und damit sind sie heute noch beschäftigt, nämlich mit der Zukunft. Und mit der wollen wir uns hier heute auch beschäftigen und auseinandersetzen. Und dazu darf ich recht herzlich begrüßen eine der führenden Köpfen, Persönlichkeiten der Lebensrechtsbewegung in Deutschland, Alexandra Maria Linder. Wunderschön, dass Sie hier heute zu Gast sind, sich die Zeit nehmen konnten in Ihrem engen Terminkalender. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Engert.
Sie sind zugeschaltet aus Finnentrop im Sauerland und Sie sind Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht. Das heißt, Sie sind Hauptorganisatoren auch des Marsches für das Leben, der jährlich in Berlin stattfindet. Sie waren auch lange Zeit tätig bei der ALFA, der Aktion Lebensrecht für alle. Gehört ja alles ein bisschen zusammen. Haben auch Vita L gegründet, sind Leiterin dieses Beratungstelefons und ja, eigentlich auch noch Übersetzerin, Lektorin, Familienmanagerin von 3 Kindern, sind verheiratet und eigentlich auch viel unterwegs mit dem Thema Lebensschutz. Frau Linder, Schwangerschaft im 21. Jahrhundert. Welches gesellschaftliche Leitbild von Schwangerschaft, Muttersein prägt denn Frauen heute? Mit welchem Lebensgefühl starten heute Frauen in so eine Schwangerschaft? Kann man da so ein bisschen was verallgemeinern, feststellen, sagen, was da wichtig oder was bedrückt, belastet?
Also diese Geschichte, die Sie gerade vorgelesen haben, passt sehr gut. Der wesentliche Unterschied, den man heute macht, ist, ob das Kind gewünscht ist oder ob das eine sogenannte ungewollte Schwangerschaft ist. Ich nenne das eigentlich lieber überraschende Schwangerschaft, denn so vom Grundsatz her muss diese Schwangerschaft ja irgendwie gewollt sein, sonst gäbe es sie nicht. Wenn das Kind gewünscht ist, dann ist das ungefähr so, wie Sie das geschildert haben. Die Eltern freuen sich und es gibt tatsächlich auch noch Leute, die gratulieren. Aber spätestens beim ersten Arztbesuch kann es passieren, je nachdem, wie die Gynäkologen sich verhalten, dass aus dieser Freude, ich gehe jetzt mal zur Untersuchung und sehe mal nach, ob alles in Ordnung ist, schon der erste Druck entsteht. Zum Beispiel, wenn die Schwangere schon ein bisschen älter ist beim ersten Kind, Zum Beispiel, wenn die Schwangere vorher geraucht hat. Also man ist heutzutage grundsätzlich erstmal risikoschwanger. Wenn man sämtliche Komponenten zusammenrechnet, kommt man ungefähr darauf, dass 80% aller schwangeren Frauen heutzutage als Risikoschwangerschaft gelten. Das ist schon mal ein bisschen merkwürdig, denn nur die Tatsache, dass jemand halt Mitte 30 ist beim ersten Kind, heißt ja noch nicht, dass das direkt ein wahnsinniges Risiko ist, aber es wird dafür genutzt, um alle möglichen Untersuchungen anzubieten, von denen viele sinnvoll sind, von denen aber manche eben nicht sinnvoll sind aus unserer Sicht, weil sie den einzigen Zweck haben, Dinge am Kind zu erkennen, die man nicht ändern kann, die man nicht heilen kann, zum Beispiel Trisomien, also genetische chromosomale Abweichungen, sondern wo man sich dann einfach plötzlich entscheiden muss, ich behalte das Kind oder ich lasse es abtreiben. Also es beginnt sehr schön für die Leute, die sich ein Kind wünschen, die dann wirklich auch sagen, ach, endlich bin ich schwanger, ich freue mich da unheimlich drauf. Und dann kommt der erste Druck von manchen Medizinern, die direkt ein Risiko daraus machen und sagen, sie müssen mal diese Untersuchung machen und sie sollten noch dieses machen. Und der zweite Druck kommt dann oft aus der Umgebung, wie Sie so schön vorgelesen haben, mit dem Arbeitgeber, mit der Freundin. Gibst du das Kind denn auch schnell wieder ab? Hast du denn schon einen Kita-Platz? Das heißt also, was wir grundsätzlich erleben, auch wenn das eine Wunschschwangerschaft ist, ist, dass das so ein bisschen ins Negative gezogen wird, dass man also eigentlich mehr die Probleme, die Schwierigkeiten, die möglichen Konflikte, die möglichen gesundheitlichen Schwierigkeiten in den Vordergrund stellt und das, was eigentlich eine Schwangerschaft ist, jede Schwangerschaft, ich habe selbst drei Kinder, jede Schwangerschaft, die gut ausgeht, also in dem Sinne, dass man ein Kind dann in der Hand hält, das lebt, ist ja schon ein Wunder. Und das ist aber ziemlich in den Hintergrund gerückt, auch unter dem Aspekt dieser technischen Machbarkeit, die wir immer glauben zu haben. Also das sind alles so Aspekte, die selbst bei einer Wunschschwangerschaft im Vordergrund stehen. Und wenn es dann eine überraschende Schwangerschaft ist, die im Moment überhaupt nicht in die Lebensplanung passt, dann ist das Ganze noch potenziert und dann besteht das Ganze eigentlich nur noch aus Problemen, obwohl es eigentlich nicht notwendig wäre.
Was sind denn so die Probleme, die bei einer überraschenden Schwangerschaft, wie Sie sagen, den meisten Frauen, Männern oder dem Umfeld dann in den Sinn kommen? Wo sehen Sie denn die ganzen Probleme?
Also der Hauptaspekt ist eigentlich, wir glauben, also wenn man das so zusammenfasst, das sind natürlich alles Tendenzen. Es ist natürlich nicht bei jeder Schwangerschaft so und nicht bei allen Frauen so, aber es sind eben Tendenzen, deren Entwicklung wir seit Jahren beobachten. Der Hauptaspekt ist tatsächlich, die aktuelle Lebensplanung ist damit über den Haufen geworfen worden. Das ist das, was die Leute als erstes schockiert. Also was fehlt, ist so ein gewisses Maß von vornherein an Flexibilität, an Bereitschaft, dann auch mal spontan was zu ändern. Also wenn man die Lebensplanung von Leuten sieht, glauben sie mittlerweile, gerade die jungen Leute, dass man tatsächlich alles planen kann. Also ich bin dann mit 25 so und so weit und dann gehe ich eine Beziehung ein und wenn das gut wird, dann überlegen wir mal zusammenzuziehen und dann mieten oder kaufen wir uns vielleicht mal eine Wohnung. Es muss also das Gehalt stimmen, es müssen die persönlichen Lebensverhältnisse zu 100% stimmen und dann überlegen Sie, ich zitiere, dann schaffen wir uns vielleicht ein Kind an. Also als Anschaffung zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn alles stimmt. Jede Mutter, jeder Vater weiß, diesen Zeitpunkt gibt es praktisch nicht. Es gibt also kaum einen Zeitpunkt, der so ideal ist, dass man sagt, so und jetzt passt das Kind in die Lebensplanung. Ein Kind passt irgendwie entweder immer in die Lebensplanung oder nie, denn die Lebensplanung ändert sich einfach jedes Mal, wenn ein neuer Mensch dazutritt. Das ist völlig normal, das ist ja auch normal, wenn man andere Beziehungen eingeht. Und das ist das Hauptproblem, dass die Leute sich überhaupt nicht mehr vorstellen können, dass die Lebensplanung sich eben auch mal spontan durch so eine überraschende Schwangerschaft ändern kann und muss und dass das aber nicht das Ende des Lebens ist. Und aus dieser Einstellung ergibt sich dann ganz viel anderes. Also zum Beispiel finanzielle Schwierigkeiten, die aber lösbar sind. Schwierigkeiten mit dem Studium, mit der Ausbildung, was aber alles lösbar ist. Ja, also wir begleiten ja auch viele junge Frauen. Es ist überhaupt kein Problem, seine Ausbildung zu beenden, obwohl man ein Kind hat. Ja, also das haben schon Tausende von Generationen vorher geschafft, ein Kind in die Lebensplanung zu integrieren und trotzdem sein Leben weiterzuführen und auch seinen Beruf weiterzuführen. Der Hauptgrund immer noch für dieses Problem, also wenn eine Schwangerschaft zum Problem wird, ist, das muss man leider sagen, die Beziehung. Und da spielen die Männer auch eine entscheidende Rolle. Wenn junge Frauen und junge Männer eine Beziehung eingehen, ist das nicht mehr so auf Dauer angelegt. Ja, es gibt so diesen Begriff Freundschaft plus. Das heißt, naja, wir lernen uns mal kennen und fangen auch irgendwie eine Beziehung an, aber wir legen uns noch nicht fest, wir binden uns noch nicht, denn es könnte ja sein, dass ich nächste Woche jemand Besseren finde. Das ist tatsächlich so das, was die jungen Leute im Hinterkopf haben. Durch diese ganzen Möglichkeiten, jeden Tag neue Leute kennenzulernen, virtuell, persönlich, über Twitter oder Facebook oder Instagram oder wo auch immer, diese ganzen Dating-Agenturen, die es gibt und Partnerschaftsagenturen, die es gibt, die vermitteln so das Gefühl, ich habe jederzeit die Möglichkeit, einen noch perfekteren Partner kennenzulernen. Also binden wir uns nicht mehr so eng an den einen, es könnte jemand Besseres kommen. Das führt natürlich dazu, dass diese Bindung auch nicht so vertrauensvoll ist, dass, wenn dann plötzlich ein Kind da ist, man so das Gefühl und die Sicherheit hat, der steht zu mir, der macht das mit. Und wenn dann diese Schwangerschaft eintritt, stellt sich leider sehr oft heraus, dass selbst bei Beziehungen, die schon lange halten oder bei Partnern, die schon länger zusammenleben, es dann so ist, dass dieses Kind Konflikte an den Tag bringt, die eigentlich schon vorher da sind, aber die durch das Kind ausgelöst oder verstärkt werden. Und auch das führt dann natürlich dazu, dass da die Basis einfach fehlt, um relativ gelassen sagen zu können, okay, ich bin jetzt zwar schwanger, aber ich habe einfach Leute, die mich da unterstützen und das mit mir durchziehen. Und das gilt dann nicht nur für die Partner, sondern das gilt auch für die Eltern, dann eben für die Arbeitgeber, für die Freunde und so weiter. Die vermitteln immer so dann das Gefühl, das, was du hier für eine Situation hast, das ist ja ganz furchtbar. Und wie willst du das dann mit Kind noch schaffen? Und das ist so das Hauptproblem, was die Leute heutzutage, glaube ich, haben.
Was ja eigentlich ganz normal ist, dass, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dass erstmal alles nochmal neu gemischt wird, die Karten, dass vielleicht Konflikte auftreten, die es natürlich immer schon gab, dass man daran wachsen kann. Aber Sie sagen, das Problem sind vielleicht wenig stabile Partnerschaften. Ja, ich bin hier im Gespräch in der Lebenshilfe mit Alexandra Linder. Sie ist eine der führenden Köpfe in der Lebensrechtsbewegung in Deutschland, Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht und Leiterin und Gründerin des Beratungstelefons VitaL. Und Sie stellen ja auch fest, dass Abtreibung mittlerweile so als normale Familienplanungsmethode sich schon verankert hat oder auch teilweise wie so eine notwendige Heilbehandlung angesehen wird. Ist das tatsächlich auch schon so in den meisten Köpfen verankert?
Das ist eine Generationenfrage. Als dieses Gesetz debattiert wurde, war eigentlich allen klar, worum es geht. Aber dieses Gesetz ist ja so verschwurbelt formuliert und so merkwürdig auch gestaltet, dass das sich in den Köpfen festgesetzt hat, bis zur 12. Woche darf ich abtreiben. Wenn Sie junge Leute fragen, ist Abtreibung in Deutschland erlaubt oder nicht erlaubt, sagen alle jungen Leute, wenn sie sich nicht wirklich sehr nah mit dem Thema beschäftigt haben, ja klar, bis zur 12. Woche ist es erlaubt, darf ich das? Das liegt natürlich daran, dass das Gesetz sagt, eigentlich, weil es ja eine Handlung gegen das Leben ist, steht es ja auch im Strafgesetzbuch und da gehört es ja auch hin. Aber unter bestimmten Umständen, nämlich wenn man innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen zu einer Beratung geht und dann einen Schein in der Hand hat, dann wird man nicht bestraft, wenn man zu einer Abtreibung geht. Und dieses, ich gehe dann zu einer Beratung, hole mir einen Schein und darf dann abtreiben, das hat sich in den Köpfen tatsächlich festgesetzt. Und die jungen Leute, die fallen aus allen Wolken, wenn man dann sagt, ja, Entschuldigung, aber Abtreibung ist in Deutschland eigentlich verboten. Das können die überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Das ist so der eine Aspekt, dass man dann auch gesellschaftlich eben mit dem Hintergrund dieses Fehlwissens oder Trugwissens der Meinung ist, das sei legal, das sei erlaubt und alles, was legal und erlaubt ist, ist ja auch in Ordnung. Ja, das setzt sich einfach gesellschaftlich immer weiter fest, dass Dinge, die dann eben möglich sind, als erlaubt und legal gelten und dann macht man sich eben auch nicht mehr so viele Gedanken darüber. Und das ist bei der Abtreibung nicht anders. Wenn man wenn man sieht, die anderen sagen, ach ja, du kannst ja abtreiben bis zur 12. Woche, dann ist man und man sowieso in dieser Situation ist, dann verdrängt man natürlich auch gerne, weil man auch gar nicht die Zeit hat, über alles tiefsinnig ernsthaft nachzudenken, verdrängt man auch gerne, worum es eigentlich geht und denkt, naja gut, das ist ja dann eine Hilfe, das löst meine Probleme, das löst meine Konflikte und danach kann ich so weiterleben wie vorher. Das ist aber eben einfach nicht so, denn da war für etwa 3 Monate ein zusätzlicher Mensch, ein Kind und die Frauen wissen das ja auch instinktiv. Wenn es Leute gibt wie die Abtreibungsanbieterin Frau Hähnel in Gießen, die ja sehr bekannt geworden ist, weil sie gegen das Werbeverbot regelmäßig verstößt und notorisch verstößt, die spricht von Fruchtblase, von Gebärmutterinhalt entfernen. Jede Frau weiß, diese Frauen sind ja nicht dumm. Die wissen, da geht es nicht um Zellklumpen, Schwangerschaftsgewebe oder eine Fruchtblase, sondern da geht es um mein Kind. Aber in einer Not- und Konfliktsituation ist es für die Frauen natürlich keine wirkliche Hilfe, aber sie empfinden es als Hilfe, eine Distanz zu dem Kind aufzubauen, solange sie nicht wissen, ob sie das Kind behalten. Denn wenn ich von vornherein eine Beziehung zu diesem Kind habe, was viele Schwangere tatsächlich haben, bei manchen Schwangeren ist das tatsächlich sehr früh so, dann fällt es ihnen ja umso schwerer, sich dann durch eine Abtreibung wieder davon zu trennen. Also versuchen die Frauen, solange diese Entscheidung noch nicht gefällt ist, eine Distanz zu dem Kind aufzubauen, damit die Trennung, falls sie denn kommt, einfach leichter fällt. Das ist menschlich verständlich, ist aber von ärztlicher medizinischer Sicht ist das überhaupt nicht verständlich, sondern es ist ein Betrug an den Frauen, denn sie wissen ja eigentlich instinktiv, das ist mein Kind. Und wenn ihnen dann jemand erzählt, ach ja, das empfindet noch nichts und das ist ja noch nicht so groß und das ist ja eigentlich nur ein Zellhaufen, dann widerspricht das erstens der Wissenschaft, widerspricht zweitens auch dem, was Frauen tief in ihrem Innern wissen und ist einfach ein Betrug an den Frauen, denn spätestens, wenn sie sich dann nach der Abtreibung irgendwann mit der Thematik beschäftigen und es nicht mehr verdrängen, kommt das alles raus und das schadet den Frauen auch.
Wenn Sie das gerade ansprechen, also es gibt ja dieses Werbeverbot für Abtreibung, das die Ärztin Christina Hähnel abschaffen möchte. Da geht es auch ein Gerichtsprozess anhängig. Es geht um diesen Paragraphen 219a in Gießen. Wie ist das denn? Ist das allgemein zu beobachten, dass es so eine Entwicklung gibt, dass einzelne Menschen etwas reklamieren für sich und das der ganzen Gesellschaft eigentlich dann auch oktroyieren, also aufdrängen möchten?
Ja, das ist das Wesen einer Ideologie. Ja, man hat eine Ideologie, die man auf Biegen und Brechen und ohne Rücksicht auf Verluste durchsetzen will und dann agiert man so. Das geschieht mit Framing. Ja, das ist ein Begriff, der zum Glück jetzt endlich mal in die Öffentlichkeit kommt. Man formuliert Dinge auf eine Art und auf eine bestimmte Art und Weise, um die Menschen zu manipulieren und zu beeinflussen. Das hat es ja schon immer gegeben, nur diesen Begriff Framing, der ist jetzt neu in diesem Zusammenhang. Also, dass man zum Beispiel nicht von einem Kind spricht oder wenigstens von einem Embryo, sondern eben von einer Fruchtblase. Dass man nicht von einer Abtreibung oder einer vorgeburtlichen Kindstötung spricht, sondern von der Beendigung einer Schwangerschaft. Das sind so typische Begriffe, die benutzt werden, um Menschen zu manipulieren. Und bei diesem Werbeverbot für Abtreibung war das ganz massiv, aber es ist eben auch ans Tageslicht gekommen durch einen Journalisten, der das ganz gut recherchiert hat. Das Framing war Informationsverbot. Da geht natürlich jeder auf die Barrikaden, wenn jemand sagt, ich will den Frauen verbieten, sich über Abtreibungen zu informieren. Das wurde uns ja da in diesem Zusammenhang dann vorgeworfen. Aber darum ging es überhaupt nicht. Es ging natürlich um Werbeverbot. Werbeverbot bedeutet, jemand, der an Abtreibungen Geld verdient, darf nicht aus Gewinnabsicht dafür Werbung machen. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil eine Abtreibung keine normale ärztliche, medizinische oder sonstige Leistung ist. Und deswegen darf man dafür auch nicht werben, eben um Frauen in Konfliktschwangerschaften vor dieser Gewinnabsicht zu schützen. Wenn die Frau Hähnel auf ihrer Internetseite schreibt, dass sie Abtreibungen durchführt, dann schreibt sie das nicht darauf, um Frauen zu informieren, sondern sie schreibt das darauf, weil sie damit Geld verdienen will. Wenn sie Frauen informieren wollte, hätte sie ihr ganzes Leben lang jeden Tag 10 Internetseiten oder Informationsbroschüren veröffentlichen können. Es dürfte nur auf keiner draufstehen, dass sie damit Geld verdient und Abtreibungen anbietet, hat sie aber nie gemacht. Das heißt, der Frau Hähnel geht es darum, durchzusetzen, dass das als normale Dienstleistung behandelt wird, wofür man dann auch werben darf, Und da geht es darum, das auf ihre Internetseite zu schreiben, weil sie damit Geld verdient. Das sind die beiden Aspekte und diese beiden Aspekte müssen auf jeden Fall verhindert werden, um eben die Frauen zu schützen im Konflikt, um sie auch vor Desinformation zu schützen, wie sie zum Beispiel von Frau Hähnel oder Pro Familia oder anderen betrieben wird, und um sie davor zu schützen, dass irgendjemand sagt, hier, geh doch einfach dahin, da und da und da im Telefonbuch stehen Abtreibungseinrichtungen. Damit kann man dann nämlich auch die Beratung umgehen und vergibt damit die einzige Chance bei vielen Frauen zu einem Gespräch, wo man ihnen wenigstens noch was anbieten kann. Ja, unsere gesetzliche Regelung ist natürlich nicht perfekt. Die war ja eigentlich geschaffen worden, wortwörtlich, um den Frauen zu helfen im Schwangerschaftskonflikt und die Zahlen zu senken. Und beides hat ja nicht funktioniert. Die Zahlen steigen und den Frauen wird offensichtlich nicht wirksam genug geholfen, denn sonst wären die Zahlen ja nicht so hoch. Man müsste also dringend am Gesetz etwas ändern, aber natürlich in die Richtung, dass die Zahlen sinken und den Frauen besser geholfen wird. Nicht, dass ich Abtreibung jetzt freigebe, denn da steigen die Zahlen ja noch mehr und den Frauen wird noch weniger geholfen. Also das ist eine völlige Fehlentwicklung und das ist eine Ideologie, die dahinter steckt, die eben auf Kosten von Frauen und Kindern einfach das durchsetzen will, was sie eben da haben wollen.
Das heißt, der Gesetzgeber, der diesen Paragraphen 218 mal geschaffen hat, Strafgesetzbuch, über den Schwangerschaftsabbruch, eben, wie Sie ausgeführt haben, stellt fest, dass der Schwangerschaftsabbruch illegal, aber straffrei ist. Aber in den Köpfen setzt sich dann natürlich auch anderes fest, dass bis zur 12. Schwangerschaftswoche ist doch alles kein Problem. Ja, das ist eine Problem der Gesetzgebung. Aber kann denn Frau Linda Abtreibung überhaupt ein Frauenrecht sein, wie es auch viele internationale Organisationen weltweit etablieren wollen?
Das ist eben genau diese Ideologie. Es wird argumentiert mit Gleichberechtigung und Feminismus und mit dem Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper. Also ich bin eine absolute Freundin der Emanzipation und bin absolut der Ansicht, dass Frauen und Männer gleichwertig sind. Der Knackpunkt ist, sie sind nicht gleichartig. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich sehe Gleichberechtigung, das ist zumindest meine und auch nicht nur meine Version, ich sehe Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit so, dass man jeden Menschen mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Anlagen, mit seinem Leistungsvermögen und so weiter so schätzt, wertschätzt und respektiert, wie er ist, und ihm halt die Möglichkeiten alle gebe, die jeder andere Mensch auch hat, die er dann nutzen kann oder eben nicht. Oder, und das wundert mich immer bei den Feministinnen, ich versuche alles zu kappen, was mich vom Mann unterscheidet, das abzuschaffen. Und das Einzige, was ja wirklich eine extreme Unterscheidung vom Mann ist, ist die Fähigkeit, Kinder zu bekommen. Und statt das als Wunder, als phänomenale Leistung, als Positivfaktor zu sehen, wurde das immer als Negativfaktor betrachtet. Da kommen wir wieder auf das Kind beendet die Lebensplanung Prinzip. Negativfaktor dahingehend, sobald ich schwanger bin und dann ein Kind habe, ist es mit meiner Selbstbestimmung ja zu Ende. Und wie muss ich meine Selbstbestimmung wiederherstellen? Man hat eben immer versucht, vor allem in den letzten 100, 120 Jahren, Möglichkeiten zu finden, um die weibliche Fruchtbarkeit zu unterdrücken oder abzuschaffen. Oder wenn das eben nicht klappt, muss man eben das Ergebnis dieser Fruchtbarkeit abschaffen. Es ist nämlich so, dass es kein künstliches Verhütungsmittel gibt, was 100% sicher ist. Das muss man wissen. Und da die Ideologen das wissen, wissen die auch, ich kann diese Ideologie, wir sind genau gleich wie die Männer, also nicht gleichwertig nur, sondern die wollen das auch gleichartig machen. Es soll sie nichts mehr voneinander unterscheiden. Da geht ja auch diese Gender-Geschichte hin, dass es im Grunde zwischen überhaupt keine Geschlechter mehr gibt, sondern jeder machen kann, was er will und jeden Tag ein anderes Geschlecht wählen kann. Man will also die natürliche Geschlechtsdifferenz der Menschen aufheben, also gleich machen alle. Und da ist das Fruchtbarkeitsproblem natürlich wirklich dann auch ein Problem. Und da ich das mit künstlichen Verhütungsmitteln nicht hundertprozentig schaffe, weil die eben nicht hundertprozentig wirken, muss ich diesen Schritt weitergehen. Wenn sie nicht wirken, muss ich eben auch die Abtreibung dahinterher noch stellen, damit ich das eben danach trotzdem noch verwirklichen kann. Und auch das ist natürlich eine Ideologie, denn damit machen ja die Feministinnen meiner Ansicht nach genau das, was sie früher mal, ich sag mal, erlitten haben als Frauen. Früher wurden Frauen tatsächlich, und in manchen Ländern ist das ja auch heute noch so, wirklich unterdrückt, als minderwertig betrachtet, vernachlässigt und auch getötet aus diesen Gründen. Und die Feministinnen argumentieren jetzt genauso gegenüber den Kindern vor der Geburt. Die radikalsten unter ihnen sehen Kinder erst ab der Geburt als Menschen an und negieren alle ihre Rechte, übrigens auch 50% davon Mädchen, ja, also Geschlechtsgenossinnen sozusagen, aber die negieren alles und diskriminieren im Grunde eine ganze Gruppe von Menschen, nämlich die Menschen vor der Geburt, um ihre eigenen Rechte darüber zu stellen und durchzusetzen. Und das ist eine Form der Gleichberechtigung, die weder gerecht ist, wenn man das Gesamtbild betrachtet, noch sinnvoll ist, sondern letztendlich gibt so eine Feministin damit ja zu, dass sie ihr eigenes Geschlecht für minderwertig hält, weil sie wesentliche Faktoren davon abschaffen will. Und das ist was, was ich noch nie begriffen habe.
Ja, argumentiert Alexandra Linder. Also sie ist Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht. Und Frau Linder, wie ist das denn? Welche Auswirkungen hat das eigentlich so auf unser gesellschaftliches Leben, auf unsere persönliche Wahrnehmung, auf unser Fühlen, wenn das ungeborene Kind im Mutterleib eigentlich kaum einen richtigen gesetzlichen Schutz hat, getötet werden kann, wenn denn eine Indikation und eine Scheinberatung vorliegt oder auch wenn es eben der sogenannten Selbstverwirklichung der Frau im Wege steht? Was macht das mit uns?
Also erstmal sinkt die Hilfsbereitschaft für Frauen im Schwangerschaftskonflikt, wenn ich diese Möglichkeit habe. Das ist etwas, was wir über die Jahre seit der Neuregelung des Gesetzes festgestellt haben. Es kann ja jeder sagen, hol dir einen Schein, geh zur Abtreibung. Und in dem Moment sinkt auch die Hilfsbereitschaft der Umgebung, weil man, ist ja klar, wenn ich jetzt die Vorstellung habe, da kommt ein Kind auf die Welt, darum, das werde ich ja nie wieder los. Ja, das ist ja eine lebenslange, hoffentlich enge Beziehung und Verantwortung, die ich habe. Und zwar nicht nur ich alleine, sondern auch der Vater des Kindes, die Großeltern, die Geschwister, die Tanten, Onkels und so weiter, die Freundinnen. Also im Grunde die gesamte Umgebung dieser Mutter weiß, wenn dieses Kind auf die Welt kommt, bedeutet das möglicherweise auch für mich eine Verpflichtung und Verantwortung, der ich mich eigentlich nicht entziehen kann. Wenn ich jetzt der jungen Frau sage, ach, du kannst ja abtreiben, dann ist das bei wirklich vielen Leuten sowas wie, naja, dann bin ich das Problem ja los, dann muss ich mich ja nicht kümmern. Wenn Abtreibung wirklich verboten ist, wenn es also keine Möglichkeit gibt, sondern man sich einfach mit dieser Tatsache abfinden muss, du bist jetzt schwanger und da kommt dann ein Kind auf die Welt, dann muss die Umgebung helfen, dann kann man die Frau eben nicht mehr alleine lassen. Also es ist tatsächlich so, dass eine Abtreibungserleichterung dazu führt, dass die Frauen im Schwangerschaftskonflikt auch von ihren Eltern, gerade minderjährige Mädchen, auch von ihren Eltern und von den Schulen und von sonst wem, wirklich im Stich gelassen werden mit dem Argument, ach, du kannst doch abtreiben, du kannst das Kind ja später bekommen, aber das Kind kann man nie wieder bekommen. Jeder Mensch ist einmalig. Das Zweite ist, dass der Respekt vor Kindern an sich natürlich sinkt. Denn wenn ich mit Kindern vor der Geburt machen kann, was ich will, dann verlieren die in der Wahrnehmung auch an Respekt und Würde. Und das sehen wir zum Beispiel in der Reproduktionsmedizin mittlerweile. Da gibt es Gesetzentwürfe, in denen nicht mehr vom Wunschkind die Rede ist, sondern von Wunscheltern und vom gewünschten Kind. Und da wird dann alles angeboten von der genetischen vom genetischen Test über Samenspende, Eizellspende. In den USA gibt es ja Kataloge für Eizellspenderinnen. Die gibt es in Europa inzwischen auch. Und sowas soll in Deutschland dann demnächst auch mal erlaubt sein. Das heißt, man kann ein Kind sich sozusagen zusammenstellen lassen, ein bisschen aus dem Katalog. Und dann mietet man sich eine Bauchmama, wie das so schon heißt, also eine Leihmutter. Das ist dann tatsächlich mal die Verwirklichung des Begriffes Gebärmaschine, meiner Meinung nach. Die wird dann bezahlt dafür, dass die ein fremdes Kind austrägt, unter übrigens hohen persönlichen Risiken, gesundheitlichen Risiken für sie selbst auch. Und dann hole ich dieses Kind ab. Also es führt einmal dazu, dass der Respekt vor den Kindern vor der Geburt sinkt. Und es führt zum Zweiten dazu, dass man immer mehr dann die Tendenz hat, dass man Kinder eben nicht nur töten kann, wenn sie nicht so sind, wie man sie haben will, oder nicht zu dem Zeitpunkt kommen, an dem man sie haben will, sondern dass man andererseits auch sagt, okay, ich kann aber dann natürlich auch Kinder herstellen lassen und planen und dann eben in der Qualität bekommen, die ich haben will, und zu dem Zeitpunkt bekommen, den ich haben will. Das sind die beiden Tendenzen, die sich dann auf das Kind beziehen, und beides ist tatsächlich auch bei uns massiv spürbar mittlerweile.
Und das hört sich nach einer gar nicht schönen neuen Welt an, das Wunschkind der Wunscheltern aus dem Katalog zusammengestellt, wie Sie sagen, noch vielleicht den Leib auch dazu bestellt, und ja, man denkt, das kann ja eigentlich gar nicht wahr sein. Wir sind hier im Gespräch in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, von der guten Hoffnung zum Lebensrisiko Schwangerschaft im 21. Jahrhundert. Und von vielen wird es die Schwangerschaft tatsächlich heute auch als eine Art Krankheit oder ein behaftetes Risiko gesehen. Es gibt heute eine Menge Untersuchungen, das könnte alles verbessern. Das hat aber auch die Kehrseite der Medaille, dass viele pränatale Untersuchungen, dass man sich fragen muss, wem nutzen sie eigentlich? Und das wollen wir gleich nach der Musik tun. Und an dieser Stelle darf ich Sie, die Sie uns zuhören, auch schon einmal einladen. Vielleicht mögen Sie anrufen, vielleicht haben Sie eine Frage zum ganzen Thema Schwangerschaft heute. Wie ist das zum Thema Lebensschutz, zum Thema Lebensrecht? Rufen Sie uns gerne an unter der 089-517-008-008. Nach der Musik geht es hier gleich weiter. Von der guten Hoffnung zum Lebensrisiko Schwangerschaft im 21. Jahrhundert, das Thema hier heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Zu Gast ist Alexandra Maria Linder. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrechtleiterin und des Beratungstelefons, das sie auch initiiert hat, Vita L, war lange Zeit auch tätig im bei der Alpha-Aktion Lebensrecht für alle, ist außerdem Mutter von drei Kindern und wirklich auch eine der führenden Persönlichkeiten in der Lebensrechtsbewegung in Deutschland. Und die Frage, die ich gerade angekündigt habe, nach den pränatalen Untersuchungen, Nutzen und Schaden, die stellen wir noch ein bisschen zurück. Da sind schon die ersten Anrufe eingegangen und die erste Hörerin darf ich jetzt hier begrüßen aus Stuttgart. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Jürgal, ich rufe aus Ostfildern an. Und aus Stuttgart, also 0711. Aber es ist eben so, dass ich immer schon darüber nachgedacht habe, dass man eigentlich eine andere Form von Sexualität oder von, also ich kann es jetzt gerade nicht so fassen, aber man sollte ein geistiges Wesen erstmal bilden, bevor es ein körperliches wird. Und da muss man eben sehr lange daran bauen. Also ich bin jetzt 61 und ich habe noch keine Kinder und es tut mir sehr leid, dass ich keine Kinder habe, weil ich sehr an meiner Mutter hänge und ich wahrscheinlich sehr auf eine Form gezeugt worden bin, wie es normalerweise nicht üblich ist.
Ja, danke. Nehmen wir das einfach mal auf, ja, dass man der Sexualität mehr Wertschätzung beimisst, dass man vielleicht Jugendlichen das überhaupt als ein etwas Kostbares mitgibt. Da fällt mir das Programm Teenstar ein, Frau Linder. Was würden Sie sagen?
Also erstmal tut's mir leid, dass Sie keine Kinder haben, obwohl sich welche gewünscht haben. Aber es läuft im Leben. Das ist eben typisch nicht immer so, wie man es möchte. Und sie haben ganz sicher auch Möglichkeiten, trotzdem ein sinnerfülltes Leben zu führen. Die haben sie bestimmt und die nutzen sie auch bestimmt. Also das gehört so ein bisschen auch zu dieser Flexibilität. Ich hätte auch gern noch ein, zwei Kinder gehabt. Mein erstes Kind war eine Eileiterschwangerschaft mit Notoperation und zwischendrin hatte ich auch mal eine Fehlgeburt. Also auch bei uns läuft es nicht einfach so super, wie das immer so scheint. Aber dann sollte man eigentlich immer überlegen, was kann ich sonst aus meinem Leben machen? Welchen Sinn hat mein Leben? Was mache ich gerne? Ja, wie kann ich anderen Menschen helfen? Da hat ja jeder ganz viele Möglichkeiten. Bei der Sexualität, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Was wir versuchen, wir gehen ja auch in Schulen, also die Alpha zum Beispiel spricht mit Schülern so üblicherweise ungefähr in der 9. Klasse, wenn alle in etwa reif genug sind, also Jungs wie Mädchen, da gibt es tatsächlich Geschlechtsunterschiede, dass in der 9. Klasse die Mädchen normalerweise reifer sind als die Jungs von der Tendenz her, was sich dann später natürlich wieder ausgleicht. Aber das ist ganz wichtig, dass wir versuchen, ihnen klarzumachen, Sexualität ist nicht einfach irgendwas, wo ich meinen Körper so für hergebe oder was ich jetzt so spaßeshalber mache, sondern Sexualität gehört zu meinem ganzen Wesen dazu. Ja, Körper, Geist, Seele ist eine Einheit, deswegen heißt das ja auch der Leib und nicht einfach nur der Körper. Und was wir versuchen, den Jugendlichen klarzumachen, also wir klären sie vollständig auf, das heißt, wir sagen ihnen das, was Pro Familia denen meistens nicht sagt, dass es Versagerquoten gibt bei den künstlichen Verhütungsmitteln. Das ist, was jetzt langsam endlich mal in die Öffentlichkeit kommt, zum Beispiel bei langer Pilleneinnahme für die Frauen auch massive Probleme und auch körperliche wie sonstige Schwierigkeiten und Gefahren gibt. Und dann versuchen wir ihnen klarzumachen, dass es erstens auch Alternativen gibt, die nichts mit künstlichen Methoden zu tun haben, die also mit einer natürlichen Empfängnisregelung funktionieren. Das funktioniert mittlerweile von der Sicherheit her genauso gut wie die Pille, ja, teilweise sogar besser. Und man hat die Nebenwirkungen nicht, man muss sich nicht mit Hormonen vollstopfen und man hat die möglichen Schädigungen auch nicht als Mädchen, ja. Den Mädchen sagen wir natürlich auch, und da bin ich ganz feministisch, warum soll ich mich mit Hormonen vollstopfen, bloß weil der Mann Sex will? Ja, das ist für die Mädchen auch ein wichtiger Aspekt, weil sie dann etwas machen müssen, was sie möglicherweise gar nicht wollen, bloß damit sie immer zur Verfügung stehen. Das ist zum Beispiel ein wirklich emanzipatorischer Aspekt, der von der anderen Seite gar nicht aufgegriffen wird. Weil, aber in Afrika zum Beispiel kennen wir ganz viele Frauen, die das genauso sehen. Ja, mit der Pille bin ich immer verfügbar. Also auch ein völlig anderer Aspekt, der zu einer ganz anderen Form der Emanzipation dann führt. Und was wir ihnen vor allem klar machen, entscheiden müssen sie sich natürlich selbst. Aber diese Programme, zum Beispiel Teenstar, was sie genannt haben, oder dann gibt es in Bayern, gibt es auch, das, ich glaube, von der Diözese Augsburg, initiiert von Leuten, die da arbeiten. Also solche Aufklärungsprogramme, die erstmal die eigene Wertigkeit in den Vordergrund stellen. Ja? Die Einzigartigkeit jedes Menschen und dann eben auch daraus das Recht und eben auch die Verpflichtung in Bezug auf andere, mit diesem Leib verantwortungsvoll umzugehen und eben nicht so behandeln, als ob man jeden Tag einen Mülleimer schmeißen wollte, um es mal so salopp zu sagen. Also diese verantwortungsvolle Sexualität und der verantwortungsvolle Umgang mit dem eigenen Leib und dem Leib der anderen Menschen, eben auch der Beziehungspartner, das ist etwas, was wir für ganz, ganz wichtig halten für die Prävention, dass Jugendliche sich genau überlegen, wann, mit wem, unter welchen Umständen möchte ich eine auch sexuelle Beziehung mit jemandem eingehen. Und dass dann natürlich zunächst einmal, wenn das wirklich eine tiefe Beziehung ist, muss die Reihenfolge eigentlich sein, dass man zunächst einmal eine geistige, persönliche Beziehung aufbaut, und dann irgendwann der körperliche Aspekt dazukommt. Das sagt Ihnen auch jeder Arzt, dass je verantwortungsvoller ich mit meiner Sexualität umgehe, desto geschützter bin ich zum Beispiel auch vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Da gibt es ja ganz viele Beispiele für. Und diese Prävention führt dann dazu, dass, wenn dann doch mal was passieren sollte, also erstmal überlegen Sie sich genau, wem schenke ich mich sozusagen, ja, dass man sich ja, man verschenkt sich ja sozusagen, wenn man so eine Beziehung aufbaut. Mit wem möchte ich das? Welche Voraussetzungen brauche ich? Und zu der Prävention gehört bei uns auch, dass wir schon mal so ein bisschen rantasten, was wäre, wenn. Also sollte dann doch so eine überraschende Schwangerschaft kommen im jugendlichen Alter, dass wir den ersten Schock schon dadurch ein bisschen rausnehmen, indem man vorher mal überlegt, wir vorher mit den Jugendlichen sprechen, wo würdest du denn hingehen? Wem kannst du denn vertrauen? Ja, damit man dann, wenn man in der Situation ist, nicht lange überlegen muss, weil man dann ja auch in einer Not- und Konfliktsituation ist und in Panik ist, gerade junge Leute unter 18, völlig verständlich, sondern die haben dann im Hinterkopf schon, ach, wir haben doch damals mal drüber gesprochen, ich rufe meine Oma an. oder ich gehe zu meinen Eltern. Die haben immer gesagt, sie stehen zu mir, ich kann auch da zu meinen Eltern gehen. Manche nennen sogar ihre Klassenlehrerin, ihre beste Freundin, eine Tante. Also fast jeder findet im engsten Umkreis dann, wenn man darüber spricht vorher, jemanden, dem er sich anvertrauen würde. Und sollte dieser Fall dann eintreten, dann ist so der erste Schock so ein bisschen rausgenommen, weil ihnen dann eben dieser Mensch direkt einfällt. Auch das gehört für uns zur Prävention. Und Prävention, da hat die Anruferin völlig recht, ist total wichtig.
Ja, und jetzt sind hier noch richtig viele Hörer, die warten in der Leitung und die möchte ich gar nicht so lange warten lassen, damit auch die wieder frei werden. Danke, Frau Linder. Weiter geht's dann mit der zweiten Hörerin, die Frau Hoffmann aus Hamburg, die ich hier begrüßen darf. Ich grüße Sie.
Dankeschön, grüß Gott und Frau Linder, vielen Dank für Ihre Kompetenz und Ihren Einsatz. Tag aus, Tag ein, Nacht und Tag und immer. Ja, also mein Problem ist, nur habe ich nicht die ganze Sendung gehört. Es geht anscheinend eben auch um pränatale Untersuchungen und sowas. Aber ich fand jetzt auch in dem, was Sie da zu Ihrer Prävention in der Schule sagen, man hat sich daran gewöhnt, dass wenn man Lust hat, egal in welchem Alter und unter welchen Voraussetzungen, dass man sexuelle Vereinigung praktiziert. Und es ist ja eines der großen Minus in unserer Zeit. Und wenn jetzt also auch die in kirchlichen Kreisen verlangt wird, die Kirche soll ihre Sexualmoral ändern, vieles, was Probleme sind im Zusammenhang mit Abtreibung und dergleichen, hängt ja damit zusammen, dass nicht die Reihenfolge eingehalten wird, dass eben sexuelle Vereinigung der Ehe vorbehalten ist. Und also auch wenn es die Mehrheit nicht hören will, müssen wir das immer wieder sagen, dass das volle Glück eben auch in dieser absoluten Sicherheit der Verbindung, wo man sich das Ja-Wort für das ganze Leben gegeben hat, zur Fülle des Glücks führt. Ja, so, das war's, was ich eigentlich sagen wollte.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Hoffmann. Guten Tag. Sie haben völlig recht. Darüber haben wir auch ganz am Anfang der Sendung gesprochen, dass ein großes Problem eben die Instabilität der heutigen Beziehungen ist. Und wenn man das katholische, christliche Programm der Ehe und Sexualität sich ansieht, stellt sich heraus, dass es tatsächlich für die Menschen im Grunde das stabilste, sicherste und auch gesündeste Programm ist. Das muss man tatsächlich so sagen. Man kann natürlich nicht die Leute zwingen, ne? Also ihr müsst erst heiraten und dann alles andere, aber dass man das als positiv verbreitet und eben als Möglichkeit, das zu tun, was eigentlich ja auch alle jungen Leute sich immer noch wünschen. Die kriegen es nur nicht mehr hin. Alle Umfragen, die es gibt, sagen, junge Leute wünschen sich für ihr Leben eine am besten lebenslange, enge Liebesbeziehung mit stabilen Verhältnissen und eigene Kinder. Das ist immer noch das, was der Mensch sich eigentlich wünscht und was auch völlig normal und natürlich ist. Wenn ich das sage, gelte ich ja wieder als homophob, aber es ist so. Ja, es ist eigentlich für jeden Menschen normal und natürlich, sich genau das zu wünschen. Und unsere Aufgabe ist es, da hat die Frau Hoffmann völlig recht, das als Positivfaktor zu verbreiten und nicht sich dann vorhalten zu lassen, ihr seid rückständig. Nein, wir sind total fortschrittlich. Denn wenn man dieses Programm konsequent fährt und versucht auch diese Bindungen aufzubauen und zu halten und auch eine gewisse Reihenfolge einzuhalten, würde es, da hat auch Frau Hoffmann völlig recht, ganz viele Probleme nicht geben, die wir haben in der Gesellschaft, gerade auch bei jungen Leuten.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Frau Hoffmann. Alles Gute Ihnen. Und jetzt kommen wir zu Frau Knobel. Ich begrüße Sie.
Ja, hallo, Tiana. Ich habe zwei Punkte. Zum einen meine Freundin, also eine Freundin von mir, war schwanger. Sie hat sich sehr dafür geschämt, weil sie keine Ahnung hatte, wer der Vater ist. Und sie wusste nicht, was sie machen soll. Sie ist zu, natürlich, weil was anderes kannte sie nicht, ist sie zu Pro Familia gegangen. Und da hat sie keinerlei Beratung bekommen. Sie hat keine Alternative bekommen. Sie hat nur, also es wurde nur darauf gepocht, dass es besser ist, das Kind abzutreiben. Ja, sie hat ja keine Zukunft für das Kind. Und dass aber sie eine ganze Familie und viele Freunde hat, die hinter ihr stehen würden und die sie da unterstützen würden, das also wurde gar nicht irgendwie hervorgehoben oder ja, es war einfach nur, ja, sie haben kein Studium, sie haben keine Ausbildung, das wird nichts. Lassen Sie es abtreiben.
Und was hat sie dann gemacht?
Sie hat es abgetrieben. Und das hat sie so kaputt gemacht, also den ganzen Körper hat es kaputt gemacht, sie wird jetzt keine Kinder mehr bekommen können. Und das war eine Entscheidung, eine super Beratung. Und ja, ich finde, also Man kennt nur Pro Familia. In den Schulen wird nur davon gesprochen. Ich kannte vorher auch nichts anderes, wo man hingehen könnte, wenn man schwanger ist. Also sich positiv beraten lassen, sage ich mal, um eine Abtreibung eben zu verhindern, um Möglichkeiten aufzubereiten, weil, ja. Und als ich schwanger war, ich habe das meiner Frauenärztin dann gesagt, ich habe dort angerufen. Und das Erste, was ich gefragt wurde, war, ja, wollen Sie das Kind denn überhaupt? Und das hat meine ganze Freude, die ich hatte, irgendwie so kaputt gemacht, dass, ja, dass eine Schwangerschaft nichts wert ist, dass es etwas Negatives ist und furchtbar.
Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?
Ich bin 28.
Ja, also vielen Dank. Das trifft genau das, was wir auch erleben. Das ist für Ihre Freundin wirklich ganz furchtbar. Dazu muss man sachlich sagen, dass Pro Familia eigentlich laut Gesetz sogar verpflichtet ist, also laut Paragraph 219 und laut Schwangerschaftskonfliktgesetz, zu 100% dazu verpflichtet ist, den Leuten sämtliche Möglichkeiten zu sagen, die man mit Kind hat. Denn die Beratung, steht ausdrücklich drin, dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Deswegen fordern wir auch schon lange, dass alle Beratungsstellen, die Scheine ausstellen, wirklich mal überprüft werden auf die Qualität der Beratung. Also vielen Dank für dieses leider ja wirklich, wirklich furchtbare Beispiel. Das ist aber das, was wir auch selbst sehr oft erleben. Es müsste halt mal eine Frau Pro Familia verklagen wegen mangelnder Beratung. Aber natürlich sind die Frauen, wenn sie dann zur Abtreibung gegangen sind, so traumatisiert auch und in einem so wirklich, wirklich schlechten Zustand, dass sie das nicht möchten und auf so eine Idee nicht kommen. Aber man bräuchte eigentlich mal so einen Präzedenzfall, dass eine Frau Pro Familia verklagt wegen mangelhafter Beratung, aufgrund derer sie dann abgetrieben hat, weil sie eben keine Alternativen genannt bekommen hat. Das wäre tatsächlich mal etwas, denn Pro Familia ist ja der Ideologieverein, der im internationalen Raum mit der International Planned Parenthood zusammenarbeitet, Gründungsmitglied ist von diesem Verein. Und das sind ja diejenigen, die am massivsten Abtreibung als Frauenrecht fordern. Und ich kann, wie das Beispiel zeigt, ja überhaupt nicht für das Leben hin beraten oder für Mutter und Kind beraten, wenn ich im Kopf die Ideologie habe, ja, aber Abtreibung muss ja ein Frauenrecht sein. Ja, das ist ein ideologischer Interessenskonflikt, deswegen dürfte Pro Familia in der Beratung und in Schulen eigentlich überhaupt nichts zu suchen haben. Also ich gebe Ihnen da völlig recht. Vielen Dank für dieses Beispiel. Ich bin froh, dass Ihnen das nicht so gegangen ist.
Alles Gute. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie den Mut haben und dass Sie vor allem auch mal wirklich als junge Frau sich hier zu Wort melden in dieser Sendung und darauf aufmerksam machen, wie das eigentlich läuft, wie das wirklich läuft, denn das ist ja ein viel authentischeres Zeugnis, als wenn man vielleicht nur so darüber redet, auch wenn es jetzt so tragisch ausgegangen ist. Ja, alles Gute.
Ja, noch
Ihnen.
Kurz zum Alter von meiner Freundin, sie war 24. Und ja, das hat jetzt ihr ganzes Leben geprägt, natürlich.
Ja, sagen Sie ja alles Gute. Das vielleicht kann sie noch irgendwo, sie ist aber bestimmt gut betreut oder ein guter Obhut oder so. Denn wir kennen ja, denn um diese Frau kümmert sich ja auch niemand. Ja, also die rufen mittlerweile bei VitaL an. Frauen, die nach einer Abtreibung Probleme haben. Denn Pro Familia sagt ja, Probleme sind gelöst, was willst du noch hier? Mhm. Und um die kümmert sich niemand. Ja, also weder um die physischen Schwierigkeiten, die sie haben, noch um die psychischen Probleme, die sie haben können. Es gibt Leute, die das machen, aber das sind ja Millionen Frauen, denen geholfen werden müsste, die Depressionen und sonst was kriegen. Also da muss wirklich auch darauf geachtet werden, dass sie da in guter Betreuung ist und nicht jetzt noch andere Schwierigkeiten entwickelt.
Ja.
Vielen Dank. Alles Gute Ihnen. Ja, vielleicht machen wir da noch aufmerksam auch auf die wirklichen Beratungen, die es gibt, wie zum Beispiel 1000 Plus in Heidelberg oder in München, in Berlin oder eben auch das Beratungstelefon, was Sie initiiert haben, VitaL. Was fällt Ihnen da noch ein, Frau Linder?
Es gibt ganz viele tolle Beratungsstellen. Kaleb zum Beispiel, vor allem in den neuen Bundesländern, hat sehr viele eigene Beratungsstellen. Es gibt sehr viele private, kleinere Initiativen, die auf lokaler Ebene arbeiten, zum Beispiel in Celle. Es gibt ganze Listen, also VitaL zum Beispiel hat über die Jahre eine ganze Liste erarbeitet, nach Postleitzahlen sortiert von Hilfsstellen, wo man hingehen kann. wir stellen eben keine Scheine aus. Ja, also unser Ziel ist es, damit gehen wir auch ganz offen um, eine Lösung zu finden für einen Schwangerschaftskonflikt, mit dem alle Betroffenen leben können. Das ist unser Ziel. Das ist übrigens auch der Auftrag des Paragraph 219, der eben von manchen Stellen, die Scheine ausstellen, nicht berücksichtigt wird, weshalb sie das eigentlich gar nicht machen dürften. Also einen Schein kriegt man, wenn man den haben will, bei Pro Familia in etwa 8 bis 10 Minuten. Man muss sich auch gar nicht beraten lassen, wenn man nicht will. Wenn man eine Beratung haben will, dann kann man zu diesen Stellen gehen, die Sie gerade genannt haben oder die ich genannt habe. Vita L zum Beispiel ist Tag und Nacht erreichbar unter dieser 0800er Nummer. Und wir haben eben eine nach Postleitzahlen sortierte Liste von allen möglichen Hilfsstellen bis hin zu genetischen Experten, zu Mutter-Kind-Häusern, zur Möglichkeit der anonymen Geburt oder Adoptionsstellen, was wir auch für ganz wichtig halten, das den Frauen als Alternative anzubieten, wenn sie es selber nicht schaffen. Denn Adoption ist was Tolles. Und Frauen, die ein Kind austragen und zur Adoption freigeben, das sind tolle Mütter. Auch da müssen wir gesellschaftlich komplett umdenken. Im Moment ist es nämlich so, dass eine Frau, die abtreibt, eine gute Mutter ist und eine Frau, die ihr Kind zur Adoption freigibt, eine schlechte Mutter. Das ist völliger Quatsch. In den USA zum Beispiel ist das mit der Adoption schon viel, viel besser. Da arbeiten Schwangerenberatungsstellen schon mit Adoptionsstellen zusammen. Das wünsche ich mir für Deutschland auch. Auch da würde von ganz vielen, gerade jungen Frauen, sehr viel Druck genommen, wenn man ihnen diese Möglichkeit anbieten könnte.
Ja, vielen Dank. Und weiter geht es hier mit Herr Deuter. Ich grüße Sie.
Die Sendung, also Sie machen eine so eine steile Vorlage für mich, das besser geht nicht. Ich habe mehrere Punkte zuerst mal eine Anmerkung. Vor etwa 10 Tagen erreichte mich mitten in der Nacht ein Anruf von einem Freund, dass wiederum seine Freundin ihre Reaktion nach der Abtreibung. Sie ist 23, sie ist drogenabhängig, sie kommt aus dem fernen Osten, sie arbeitet in einem Pflegeheim und sie ist am Ende. Und dazu ist dazu gekommen, dass sie schwanger geworden ist. Sie ist zu Pro Familia, hat sie beraten lassen, hat nicht geklappt. Sie wollte das Kind im Grunde genommen, aber ihre Wunsch wurde eigentlich nicht verstärkt, sondern sie haben den Samen des Negativen, immer diese Zweifel genährt. Dazu kommt, dass sie von der Familie dementsprechend unter Druck gesetzt wurde und da hat sie das eben doch gemacht.
Mitteilen, gehen wir das weiter an Frau Linder.
Also da kriege ich einen heiligen Zorn, wenn ich so eine Geschichte höre. Ja? Statt diese Chance zu nutzen, der Frau da rauszuhelfen aus den Drogen, aus diesem Beruf, der sie kaputt macht, mit dem Kind zusammen und da mit dem Kind zusammen dann ein neues Leben aufbauen zu können, haben die ja einfach in den Sumpf eigentlich noch viel weiter reingeschmissen. Ja? Also wenn ich so eine Geschichte höre, und so Geschichte höre ich leider oft, gehe ich wirklich rückwärts die Wand drauf. Ja? Also es ist unerträglich. Das ist wirklich unerträglich. Ich weiß nicht, wie gut die Frau jetzt betreut wird in der geschlossenen Psychiatrie. Sie werden ja vermutlich versuchen, sie erstmal von den Drogen runterzubekommen und zu stabilisieren. Aber wenn es darum geht, dann sich mal auszutauschen, wie es einem nach einer Abtreibung geht, da hat Vita L zum Beispiel mittlerweile auch eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo eben Frauen nach einer Abtreibung sich austauschen und eben auch austauschen mit Frauen, die im Schwangerschaftskonflikt sind und vor dieser Entscheidung stehen. Und auch das ist sehr sinnvoll, denn die Frauen sagen da die Wahrheit. Vielleicht wäre das dann so eine Hilfe, wenn sie die Möglichkeit hat, sich mit anderen Frauen auszutauschen, was die vielleicht auch gemacht haben, um sich wieder zu stabilisieren, um damit klarzukommen, um das aufzuarbeiten und so. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber die muss natürlich mit Sicherheit erstmal psychisch stabil werden und von den Drogen runterkommen. Ja, also das tut mir auch furchtbar leid, dass sie da an die falsche Stelle auch geraten ist. Aber das ist tatsächlich das, was wir sehr oft erleben. Es wird einfach gesagt, na, das ist ja Pro Familia. Die beraten, die stellen Schein aus und sind eben verpflichtet, alle möglichen Alternativen aufzuzeigen. Das tun sie aber nicht. Ja, und jede Geschichte bestärkt mich eigentlich in dem Wissen, dass es diese Beratungsstelle gar nicht geben dürfte. Ja, denen müsste man einfach sämtliche Gelder entziehen und die einfach aus der Beratung und aus jedem Schuleinsatz rauskegeln. Also ich möchte da zum Beispiel alle Eltern, Großeltern, die wissen, dass die Kinder in eine Schule gehen, die Pro Familia in Schuleinsätze einladen, denn die kommen mit dem Verhütungskoffer Und die wollen auch mit diesen Peer-Group-Geschichten, wo sie dann mit den Jugendlichen sprechen möchten, ohne dass die Lehrer dabei sind. Das ist eigentlich auch sehr sinnvoll. Aber ich möchte nicht, dass mein Kind auch nur eine Minute mit irgendjemandem von Pro Familia alleine ist mit 14. Ja, dass sich die Eltern da wirklich wehren und dann da solche Geschichten dann auch erzählen, die sie gehört haben. Ja, das ist ja jetzt keine offizielle Anklage. Man kann durchaus sagen, alles, was ich bisher gehört habe, führt mich dazu, dass Pro Familia eben überhaupt kein Experte für solche Dinge ist, sondern eben ganz im Gegenteil eine Ideologie vertritt, die ich bei meinem Kind in meiner Schule nicht haben will.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank Ihnen auch für diesen Anruf und ja, die Tragik und das, die Verzweiflung, die da mitschwingt, die macht uns natürlich auch betroffen und insofern können wir Ihnen nur alles Gute wünschen oder auch für Sie beten, dass sich da ein Weg auftut und vor allem auch informieren, was jetzt Frau Linda ja hier auch wirklich tut, auch mit Hilfe natürlich der Stimmen und ihrer Erfahrungen, die Sie gemacht haben und die Sie uns hier mitteilen, das ist sehr wertvoll. Und eine letzte Hörerin aus München darf ich jetzt auch noch zu Wort bitten. Grüß Gott.
Hier ist gut. Die Angela aus München. Ich habe die Sendung sehr aufmerksam verfolgt. Also ich habe leider keine Kinder, da war nie der richtige Mann dabei, aber das nur am Rande. Aber diese Sachen, ich habe sehr viele Bekannte, ich habe einen großen Freundeskreis. Das sind noch 2, 3 Leute, vielleicht sind es auch mehr, aber so, wo ich es noch richtig weiß, die haben abgetrieben. Also 2 davon waren Monate, wenn nicht Jahre in der geschlossenen Psychiatrie, denen ging es auch richtig dreckig. Und die eine, die war vorher total lustig und lebenslustig und tralala, sie war 14 Tage sozusagen krank, sie kam wieder und sie war eine ganz andere. Sie war still, sie war traurig, sie hat dann irgendwann mal mit mir drüber gesprochen, was sie eigentlich hatte. Das war natürlich eine Abtreibung. Es ist einfach nur noch ein Drama. Und was jetzt mit Pro Familia, das geht ja alles gar nicht. Also das ist unmöglich. Und noch ganz kurz, und Abtreibung, das nächste, was nämlich mit nach Abtreibung kommt, ist nämlich Euthanasie oder dann der Umtauschkatalog für Wunscheltern, die, und wenn das Baby nicht gefällt, dann wird es umgetauscht, kriegt ein anderer. Oder wenn es halt gar nicht ist, dann wird es vielleicht noch als Organersatzteillager benutzt. Also ich habe da ziemliche Horrorszenarien jetzt langsam. Es ist nur noch traurig. Und warum steht in keiner Bildzeitung oder irgendein anderen Medium, mal wo die Masse hinhört, einfach mal Hallo, aufwachen. Das ist also richtig übel.
Also das ist tatsächlich ein Horrorszenario, was wir zum Glück noch nicht haben, aber möglicherweise kriegen könnten, wenn die Entwicklung so weitergeht. Mit der Euthanasie gebe ich Ihnen völlig recht, denn wenn ich eine Gruppe von Menschen aus dem Menschsein heraus definiere, ist jede andere Gruppe von Menschen auch in der Gefahr, irgendwann mal von irgendwem willkürlich heraus definiert zu werden. Also Menschenwürde und Humanität geht nur, wenn ich sie konsequent von der Zeugung bis zum Tod betreibe und anerkenne und eben nicht versuche, irgendwas extra zu definieren. Es gibt in manchen Zeitungen mittlerweile, auch in der von Ihnen angesprochenen, immer mehr Berichte von gerade jungen Frauen, die unter schwierigsten Umständen das Kind dann doch bekommen haben. Gerade vor ein paar Tagen ging es sogar um ein junges Mädchen, das vergewaltigt worden ist und das Kind bekommen hat und selbst großzieht. Also da tut sich auch sehr vieles, denn auch bei Vergewaltigung ist ja eine Abtreibung jetzt nicht alternativlos, sondern da kann man zum Beispiel auch eine Adoption nehmen, was die Frauen oft gerne annehmen, weil sie sagen, ich möchte diesem Akt der Gewalt einen Akt der Liebe entgegensetzen und nicht auch noch das Kind jetzt töten. Das ist jetzt genauso wenig wie ich, was dafür kann für die Situation. Also da gibt es auch ganz tolle Frauen, die sich wirklich selbst in dieser Notsituation dafür entscheiden, eben nicht einem Menschen das Leben zu nehmen, der genauso unschuldig ist wie sie, sondern diesem Menschen das Leben zu ermöglichen und wenn nicht bei ihr, dann bei jemand anderen. Ja, also wo wir wirklich hin müssen und auch da kann jeder was tun, ist, dass Schwangerschaft und Kinder bekommen, das ist die Zukunft. Ja, wenn die Leute vor uns so gedacht hätten, dass man Kinder nur unter bestmöglichen Umständen kriegen kann, dann gäbe es uns alle nicht. Denken Sie an die Nachkriegszeit, ja, nach den Weltkriegen oder nach irgendwelchen Naturkatastrophen oder überhaupt in ärmlichen oder schwierigen Verhältnissen. Ja, gehen Sie mal in die Länder nach Afrika. Da heißt es immer, wir haben da eine Überbevölkerung. Es gibt keine Überbevölkerung. Das ist ein Märchen. Die Leute in Ländern wie Uganda, die freuen sich über die Kinder, ja, weil die wissen, Kind ist Zukunft. Natürlich sehen die das auch als Alterssicherung. aber die freuen sich auch des Lebens. Ja, die wissen, dass jedes Leben, was da entsteht und auf die Welt kommt, dass das Zukunft ist, dass das Hoffnung ist, dass das eben das Leben ist. Und wir sind einfach im Moment, glaube ich, zu weit weg davon, um so ein bisschen wieder dahin zu gehen. Natürlich nicht, dass man sagt, ja, krieg ruhig mal 12 Kinder oder so. Aber dass man sagt, wir sind offen für die Annahme des Lebens. Und wenn es denn kommt, dann kriegen wir das hin. Ja, das ist sowas, wo wir unbedingt hin müssen. Und wenn ich diese ganzen Geschichten wieder höre von den Frauen, die unsagbar leiden nach einer Abtreibung, um die sich niemand kümmert, dann finde ich das von den Feministinnen gerade absolut frauenverachtend. Das sind ja Millionen von Frauen, die das betrifft bei etwa 8 bis 10 Millionen Abtreibungen in den letzten 30 Jahren allein in Deutschland. Das sind Millionen von Frauen und auch Männern und auch sonstigen Angehörigen, die das betrifft. Und die alle zu opfern, die werden ja wirklich der Ideologie schlicht und einfach geopfert, weil das, was die alle haben und erleiden, es offiziell nicht geben darf. Da geht mir auch wirklich die Hutschnur hoch. Ja, auch da muss unbedingt was getan werden.
Ja, vielen Dank, Frau Linder, dass Sie unentwegt dabei sind, etwas zu tun. Und das ist, denke ich, auch das beste Wort, dass Kinder die Zukunft sind und dass wir sehr viel Positives und Gutes in unsere Zukunft investieren können und wollen und dass jeder vielleicht auch mittun kann. Und dann stellen wir ans Ende dieser Sendung eigentlich den Anfang, hier weiterzumachen, unbedingt weiterzumachen im Bereich Lebensschutz, Lebensrecht, ein positives Klima in dieser Gesellschaft zu schaffen.
Dankeschön. Ein Schlusswort noch. Wir als Christen haben noch den Zusatzaspekt der Transzendenz des Gottesgeschenks, ja, der Gottesebenbildlichkeit jedes Menschen. Das ist für uns eine super Zusatzhoffnung. Das ist aber für uns auch gerade eine Zusatzverpflichtung. Weil wir das haben und deswegen sind wir auch in besonderem Maße dazu verpflichtet, diese Würde und Gottesebenbildlichkeit auch zu schützen und sich da total jeden Tag für einzusetzen.
In diesem Sinne, dann wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute. Machen Sie es gut, Frau Linder, und weiterhin alles Gute auch bei Ihrer Arbeit als Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht und auch dem Beratungstelefon VitaL, was Sie auf die Beine gebracht haben. Vielen Dank, auf Wiederhören.
Vielen Dank, Frau Engert.
Ich danke Ihnen fürs Zuhören und vor allem auch fürs Anrufen und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.